Shalom, herzlich willkommen zum Bibelmutiger. Ich freue mich, dass wir miteinander die Bibel lesen können und auf das Wort Gottes hören können. Welch wunderbares Geschenk, dass wir das Wort Gottes haben. Ich lese mit euch das Evangelium nach Matthäus und lade herzlich dazu ein, dass wir in diesen Worten des Evangelisten unseren Herrn Jesus ganz persönlich hören. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du durch dieses Wort unsere Herzen nicht nur berühren, sondern zutiefst erfüllen möchtest mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe. Und das zu tun, dafür laden wir dich einfach jetzt ein. Auch wenn wir leider nicht beieinander sein können, so wissen wir doch, dass du in unserer Mitte bist. Überall dort, wo wir dein Wort hören und dir anvertrauen, da bist du selbst gegenwärtig und das ist ein einzigartiges und wunderbares Geschenk. Danke, Jesus. Amen. Ich lese mit euch für diesen Bibelmutiger aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, ab Vers 13. Dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber versuchte, ihn davon abzubringen: Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Doch Jesus antwortete: Lass es für heute geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da fügte sich Johannes, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Wort Gottes aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, 13 bis 17. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes seine Augen rieb und nicht glauben wollte, was sich da vor ihm abspielte. Jesus steht vor ihm. In den langen Schlangen der Leute, die von ihm die Taufe begehrten und dabei all ihre Schuld und all ihr Versagen ausgesprochen haben, es vor Gott bekannt haben und in der Taufe eine Reinigung erwarteten von ihren Sünden, um auf diese Weise vorbereitet zu sein für das Reich Gottes, das kommt, das unmittelbar bevorsteht. Und da steht Jesus, der Sohn Gottes, von dem Johannes weiß, weil es ihm offenbart wurde, dass er der von Gott Gesandte, der Einzigartige ist, der Messias, der als das Lamm Gottes die Sünde der ganzen Welt trägt. Darum wartet er nicht auf ein Bekenntnis, das Jesus ausspricht über seine Sünden. Er hat keine. Sondern er spricht ihn an, äußert ihm gegenüber seine Verwunderung: Du kommst zu mir, dich taufen zu lassen? Du kommst zu mir, ich hätt's doch nötig, dass du mich anrührst und dass du das an mir erfüllst, wozu der Vater im Himmel dich gesandt hat, nämlich mit dem Heiligen Geist zu taufen und damit das neue Leben, die neue Existenz aus der Kraft Gottes freizusetzen. Darum geht es doch. Aber du kommst zu mir? Und als Jesus dann Johannes gegenübersteht, und dieser Dialog ist tatsächlich nur im Matthäusevangelium in dieser Weise überliefert, da antwortet er und sagt: Es muss alles so geschehen, dass die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Was ist denn die Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, Das ist zum einen ein sehr praktischer Begriff, bis heute im Judentum. Eine Gerechtigkeit zu tun heißt, jemanden, der in Not ist, zu helfen, eine Gabe zu geben, jemanden, der nichts hat, zu helfen, einfach auch Geld zu geben, ein Almosen zu geben, das auszugleichen, was der eine zu viel und der andere zu wenig hat. Das ist Gerechtigkeit. Und eine Gerechtigkeit tun heißt, einen Armen zu unterstützen. Das ist der eine sehr praktische Teil von dem, wie im Judentum Gerechtigkeit verstanden wird. Also es wird ein Ausgleich geschaffen. Es wird etwas wiederhergestellt. Das Judentum ist ja bekannt dafür auch für eine enorme Sozialordnung, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Erlassjahr, wo in einem Verlauf von 50 Jahren ein Grundzustand wiederhergestellt wird, dass jeder eine Lebensgrundlage hat. Aber hier geht es noch um einen Schritt weiter, nämlich dass diese Gerechtigkeit in einen neuen Zustand führt, in eine neue Beziehungsgemeinschaft hineinversetzt, nämlich die Urstandsbeziehung, die zwischen Gott und Mensch geherrscht hat, als der Mensch ohne Sünde war, dass er in dieser vertrauten Beziehung zu seinem Schöpfer stand und aus seiner Hand sein Leben empfangen hat und sein Leben vor ihm in Gerechtigkeit geführt hat, in einem einzigartigen Vertrauensverhältnis. Diese Gerechtigkeit ist verloren gegangen. Der Mensch hat seinen eigenen Weg gewählt, die Sünde ist überhand genommen, ist über ihn gekommen, er sündigt, er handelt gegen das ausdrückliche Gebot Gottes und verliert darum dieses Urvertrauen zu seinem Schöpfer und letztlich damit die Qualität des Lebens, die ihm von Gott her geschenkt ist. Und diese Gerechtigkeit soll wiederhergestellt werden. Jesus ist gekommen, um diese Gerechtigkeit zu schaffen. Der Apostel Paulus wird es dann im 2. Korintherbrief so formulieren, dass er sagt, er, nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist für uns von Gott her zur Sünde geworden. Mächtige Worte. Er ist zur Sünde geworden, damit wir in ihm, durch das Vertrauen auf ihn und auch indem wir ihm unser Leben anvertrauen, dass wir durch ihn wieder zur Gerechtigkeit Gottes werden. Also in den Zustand versetzt werden, mit Gott in Frieden und Harmonie und Vertrauen unser Leben zu führen. Und darum steht Jesus jetzt hier vor Johannes und bekennt genau dies, dass die Gerechtigkeit erfüllt werden muss. Und dieser erste Schritt, um diese Gerechtigkeit zu erfüllen, ist, dass Jesus in allem uns Menschen gleich wird. In allem seine Solidarität mit unserem Menschsein zeigt. Und eben nicht als der Überflieger kommt, der 3 Meter über dem Boden dann alles wieder in Ordnung bringt, sondern er kommt als Mensch unter Menschen. Das ist das, was ihn auszeichnet, das, was seinen Charakter ausmacht. Darum hat Gott ihn erhöht, weil er eben bereit war, sein Leben sogar dem Tod gegenüber gehorsam zu sein, dem Tod, dem Verbrechertod am Kreuz. Und um diese Gerechtigkeit zu erfüllen, ist hier dieser erste Schritt von Jesus notwendig, diese Solidarität mit den Menschen, dass er selbst auch hinabsteigt in das Taufwasser und diese Solidarität sich in seiner Unterordnung unter den Prediger Johannes, den Täufer, unter das Gebot Gottes, in die Lebenswirklichkeit, in diese Welt eingliedert. alle Gerechtigkeit Gottes muss erfüllt werden. Daraufhin tauft Johannes ihn. Er lässt es geschehen. Und dann wird uns berichtet, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser steigt, öffnet sich der Himmel über ihm und er sieht den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen und hört eine Stimme. Und das, was Matthäus hier in einer ganz besonderen Weise bezeugt, ist die Faszination Gottes in seiner Personenhaftigkeit. Hier ist auf einmal die Dreieinigkeit Gottes, dieses unfassbare Gottesgeheimnis offenbart. Der Geist Gottes, der Sohn Gottes, der aus dem Taufwasser heraufsteigt, und die Stimme, die aus dem Himmel erschallt, die Stimme des ewigen Vaters, der über seinem Sohn seine ganz große Freude ausspricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meines Herzens Freude. Matthäus legt einen ganz besonderen Wert, eben genau das zu bezeugen und aufzuschreiben, ist doch sein Evangelium auch eine ganz besondere Schrift und Einladung an seine jüdischen Zeitgenossen, an die jüdischen Gelehrten, an die Rabbinen der damaligen Zeit, die selbst auch in einer großen Umgestaltung und Krise waren, weil sich auch ihre Welt vor ihren Augen, als Matthäus dieses Evangelium aufschreibt, total verändert hat. Der Tempel ist nicht mehr und Jerusalem ist nicht mehr. Das Vertraute, was dem Judentum so ein Fundament war, auch des Glaubens, ist auf einmal auseinandergebrochen, unter der brutalen Herrschaft der Römer zerstört. Und Matthäus wirbt und lädt ein, Jesus als den Messias, als den Retter Israels zu erkennen. Und eben gerade in diesem besonderen Hervorheben dieser Ereignisse, die sich um die Taufe herum vollzogen haben, in diesen Ereignissen die Offenbarung Gottes zu erkennen. Die Offenbarung Gottes in dem Messias, in dem Retter, in dem Christus, Jesus. Darum wird hier so deutlich auch von der Taufe gesprochen. Und wenn wir auch über Taufe nachdenken wollen, gerade angesichts dieses besonderen Charakterzuges von Jesus, der sich hier zeigt, dann müssen wir sagen, die Taufe ist ja die Einladung an jeden Menschen, sich mit Jesus zu solidarisieren. So sehr wie Jesus sich mit dir und mit mir, mit uns als Menschen eins gemacht hat, sich solidarisiert hat, auch mit unserer Schuld und unserer Todesverfallenheit in dieser Welt, mit all der Vergänglichkeit, der wir unterworfen sind, so sind wir aufgefordert, uns auch mit Jesus zu solidarisieren und uns auf das einzulassen, was Jesus sagt und was er uns vorgelebt hat. Darum hat die Taufe tatsächlich einen einzigartigen Charakter und der Aktionskünstler Arno Backhaus, der hat das mal auf die Spitze gebracht, indem er ein kleines Büchlein herausgegeben hat mit dem Thema, was sagt die Bibel über die Säuglingstaufe? Und dieses Büchlein hat nur weiße Seiten, nämlich gar nichts. Und das hängt mit dem Charakter der Taufe zusammen, dass Taufe immer diesen Antwortcharakter hat und diese Antwort kann kein anderer für dich geben. Diese Antwort auf Gottes Angebot, dass er durch Jesus für dich Retter und Herr ist, dass er für dich Gegenwart und Zukunft ist. Dieses Angebot kannst du nur persönlich annehmen und deine Solidarität mit Jesus erklären. Darin ist auch der einzigartige Charakter der Taufe erklärt. Ja, es stimmt, dass es keine größere Gnade gibt als die, dass wir von kleinst auf geliebt sind von Gott. Aber die Taufe ist nicht der Ausdruck dafür, dass wir in dieser Weise von Gott angenommen sind, sondern die Taufe hat den Charakter dieser Einladung, dass wir Ja sagen zu Gottes Gerechtigkeit und uns selbst auf unser persönliches Bekenntnis hin auch mit Jesus, dem Juden Jesus, solidarisieren und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und darum möchte ich 5 wesentliche Aspekte der Taufe an dieser Stelle einmal hervorheben. Warum praktizieren wir die Taufe so, wie wir Taufe als Glaubenstaufe, Taufe an mündigen Menschen, an erwachsenen Menschen, die ein Leben mit Jesus führen wollen? Warum praktizieren wir das so? Das erste und die erste Begründung, die haben wir hier gerade gelesen. Jesus solidarisiert sich mit uns als Menschen. Das heißt, Jesus ist selbst auch in und durch die Taufe gehorsam geworden. Jesus lässt sich taufen. Und die erste Begründung für uns, uns taufen zu lassen, ist, wir folgen Jesus nach. Die zweite Begründung finden wir am Ende des Matthäus-Evangeliums, dieses Evangeliums, das ganz besonders darauf ausgerichtet ist, Jesus als den Messias, als den Retter uns vor Augen zu stellen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, so sagte es seinen Nachfolgern, und macht zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern, alle Menschen, alle Völker. Tut das, indem ihr das Evangelium verkündigt und lehrt und indem ihr tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also genau diese Taufe, die wir hier in dem 3. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sehen, diese Einzigartigkeit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Geist als Taube, Jesus als Sohn, der aus dem Taufwasser emporsteigt und die Stimme des Vaters, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Am Schluss des Matthäus-Evangeliums wird genau darauf noch einmal verwiesen, dass die Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen werden soll, damit hier dieser Eigentumsübertrag stattfindet. Du gehörst nicht mehr dir selbst und das ist eine gute Botschaft. Denn wenn du dir selbst gehörst, dann gehörst du zu dieser Welt und dann gehörst du letztlich zu der Verlorenheit dieser Welt, der Todesverfallenheit, der Vergänglichkeit dieser Welt. Und darum darfst du ein Eigentum des lebendigen Gottes werden. Darfst dich durch die Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes ganz ihm überlassen und übergeben. Und damit erfahren, dass du in dieser Taufe zutiefst angenommen bist bei Gott. Und darum ist der zweite Grund für die Taufe, neben dem, dass Jesus selbst sich hat taufen lassen, der, dass Jesus es befohlen hat. Es ist ein Wort Jesu und wir folgen dem Wort Jesu, wir vertrauen ihm, wir glauben ihm und im Vertrauen auf sein Wort empfangen wir diese Taufe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das dritte Argument für die Taufe, wie wir sie als Glaubenstaufe praktizieren, ist, dass wir das tun, was wir in den biblischen Schriften vorfinden. Und da wird uns in der Apostelgeschichte, als die erste Predigt gehalten wird, als die Jünger zusammen sind und durch das Pfingstereignis eingesetzt werden in ihre Zukunft als Zeugen Gottes, als Zeugen Jesu Christi, als der Heilige Geist kommt, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und als die Menschen fragen, was ist denn hier los? Und Petrus ihnen das erklärt, da kommt in ihnen dieses brennende Verlangen und sie fragen, was sollen wir denn tun? Und daraufhin verweist Petrus sie auf Folgendes. Kehrt um, denkt um, lasst euch auf das Neue ein, das aus Gottes Welt euch für euch bereit liegt. Kehrt um und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also das heißt, damit dieser Neuanfang festgemacht wird. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die euch und euren Kindern, den nachfolgenden Generationen verheißen ist. Als Juden zuerst, aber dann auch allen Völkern, allen Menschen, die Jesus vertrauen. Und darum ist diese Praxis, die die ersten Christen vollzogen haben, diese Praxis ist uns wichtig und wesentlich. Und wir folgen dieser Praxis der ersten Christen nach. Das ist das dritte Argument für die Glaubenstaufe. Jesus selbst hat sich taufen lassen, Jesus hat die Taufe befohlen und die ersten Christen haben es genauso praktiziert. Und so tun wir es auch in der Nachfolge dessen und auch im Gehorsam zu dem uns in der Bibel gegebenen Wort Gottes. Und dann gibt es noch ein weiteres Argument, das eigentlich zwei Argumente sind, nämlich, dass mit der Taufe ein grundlegender Neuanfang charakterisiert wird und ausgedrückt wird. Paulus beschreibt es im Römerbrief im Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass wir durch die Taufe mit Jesus gleichgestaltet sind? Dass wir durch die Taufe in den Tod Christi hineingestaltet werden? Wir sind mit ihm gestorben und begraben, damit wir, so wie Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, auch wir jetzt in einem neuen Leben, im Auferstehungsleben Jesu Christi, Anteil haben an seinem ewigen Leben. Also die Taufe hat auch diese tiefe Symbolik in sich, die zugleich eine tiefe Verheißung Gottes ist, dass wir ein neues Leben durch Jesus Christus empfangen haben. Und dieses neue Leben zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Und das erste Vorher und Nachher ist, dass wir gelebt haben als Menschen ohne Jesus. Das heißt, wir waren verloren. Wir lebten in einer alten Existenz. Lebten so wie alle Menschen leben. Das ist vergangen, sagt die Bibel. Wenn jemand zu Jesus Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also die Taufe ist sozusagen dieser Übergang von einem alten Leben ohne Jesus, ohne Glauben, ohne Vertrauen, zu einem neuen Leben mit Jesus in seiner Kraft und in seiner Liebe, geborgen für Zeit und Ewigkeit. Und der zweite Aspekt dieses neuen Lebens ist, dass wir vorher als Menschen in unserem Alleinsein eingebunden waren. Jeder Mensch ist einsam, jeder Mensch ist alleine. Das ist Würde, aber zugleich auch Last unserer menschlichen Existenz. Und dieses Alleinsein ist aufgehoben. In der Weise, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind, sondern jetzt in eine Gemeinschaft hineingestellt, die Bibel sagt sogar hineingeboren sind, die als Leib Christi bezeichnet wird. Wir haben Anteil an der Gemeinschaft mit Jesus im Leib Christi. Und das ist dieser zweite Aspekt des Übergangs von dem allein unterwegs sein in dieser Welt ohne Glauben, jetzt zu einer Gemeinschaft, nämlich zu der Gemeinschaft, die von Gott berufen ist und für Zeit und Ewigkeit eine einzigartige Stellung hat. Die Gemeinde Jesu, seine Braut, der Leib Christi, das Volk Gottes, das ihm zum Eigentum ist. Und so ist eben dieser Aspekt der Taufe auch darin zu finden und darin zu sehen, dass genau das geschieht, dass wir mit Jesus gleichgestaltet werden, dass wir hineinversetzt sind in diese neue Existenz von Gott. Die Glaubenstaufe begründet sich also mit 5 Aspekten. Jesus selbst ist getauft worden, Jesus hat es befohlen, die ersten Christen haben es praktiziert. Und dann dieser Aspekt, dass die Taufe eine Schnittstelle ist zwischen dem alten Leben ohne Jesus und dem neuen Leben mit Jesus und zwischen dem Leben alleine und dem Leben jetzt in der Gemeinschaft mit all denen, die an Jesus glauben und damit zu diesem herrlichen und wunderbaren Erbe berufen sind. Und damit kommen wir zu dem Aspekt, der uns vom Johannesevangelium in ganz besonderer Weise vor Augen gestellt wird. Das ist nämlich bei der Taufe, bei all der Symbolik und bei all dem, wo es auch auf unsere Verantwortung und Entscheidung ankommt, doch in einen größeren Zusammenhang hineingestellt sind. Johannes spricht von der Taufe in einer ganz anderen Weise. Er zitiert Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus, einem hochrangigen Gelehrten der damaligen Zeit, einem Pharisäer, einem Theologieprofessor, der ihn fragt. Und Jesus erklärt ihm: Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du nicht mal das Reich Gottes sehen. Als Nikodemus zurückfragt, wie geschieht denn diese neue Geburt, da sagt er, diese Geburt geschieht, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und damit haben wir diese beiden Aspekte, dass es einen natürlichen Aspekt der Taufe gibt, das ist das Wasser. Das können wir anbieten, dafür können wir uns entscheiden, dass wir im Wasser getauft werden. Das hat diesen stärkeren und starken symbolischen Charakter auch. Dass wir im Taufwasser mit Jesus gleichgestaltet werden. Gestorben, begraben, mit auferweckt mit Christus. Aber dann der Aspekt, der unverfügbar ist, der allein aufgrund der Verheißung des Versprechens Gottes geschieht, nämlich dass diese Taufe eine Taufe im Geist ist. Dass Gott seinen Heiligen Geist schenkt und dass diese Taufe in Geist und in der Wahrheit geschieht. Dass wir durch Wasser und Geist von Neuem geboren werden und damit hineinversetzt werden in diese neue Existenz, die Gott uns gibt. Leben als Christ heißt nicht Leben in moralischer Höchstleistung, sondern Leben aus der Kraft Gottes. Es ist der Geist Gottes, der uns befähigt zu diesem neuen Leben. Der Geist Gottes, der in uns lebt und der uns zu all dem befähigt, was es heißt, als Christ im Vertrauen zu leben. Die der Geist Gottes leitet, sind Gottes Kinder. Also wir dürfen Führung in Anspruch nehmen, schreibt der Apostel Paulus. Weiter heißt es, wir haben keinen knechtischen, sklavischen Geist empfangen, sodass wir uns fürchten müssen, sondern wir haben den Geist der Gotteskindschaft empfangen und aus diesem Geist heraus rufen wir zu Gott und nennen ihn Vater. Aber lieber Vater. Zugleich dient uns der Geist als eine Kraftquelle innerer Gewissheit. Der Heilige Geist ist es, der in uns bezeugt, dass wir zu Gott gehören, dass wir dieses Geschenk der Erlösung empfangen und angenommen haben. Und der Geist Gottes ist es, der uns die Zukunft aufschließt und uns bezeugt, dass wir Erben Christi, Miterben Christi sind. Dass wir Anteil haben an dieser einzigartigen Verheißung. Und darum schließe ich an dieser Stelle den Bibelmutiger unsere Betrachtung über die Taufe Jesu aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 3 mit dem Wochenspruch in dieser Woche. Die Aussage des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Das ist wahr. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht und das ist unser Vertrauen und das ist das einzigartige Geschenk, das er uns macht. Herr Jesus, wir sind einfach so begeistert von dir, dass du uns dieses Geschenk so freigebig und in deiner großen Güte einfach überlässt, dass wir empfangen dürfen aus deiner Gnade, empfangen dürfen aus deinem Erbarmen und dass du aus all dem, was in unserem Leben vielleicht auch Brüche verursacht hat und schiefgelaufen ist, etwas Einzigartiges machst, weil du uns einlädst, das neue Leben aus deiner Kraft und aus deiner Liebe zu empfangen. Danke für dieses unendlich große Erbarmen und danke, dass wir durch dich und in dich hinein und durch dich wiedergeboren sind und Anteil haben an dieser lebendigen Hoffnung, an das Leben, das du gibst für Zeit und Ewigkeit. Danke, du hast gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und wir preisen dich für dieses Geschenk. Amen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und grüße euch von unserem Bibelmutiger, wünsche euch von Herzen Gottes Segen, seid der Liebe Gottes anbefohlen. Herzlichst euer Bernd Niemeyer.